Gnade und Friede sei mit euch von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vor 5 Jahren, am 27. Januar 2020, wurde der erste Fall mit dem Coronavirus in Deutschland nachgewiesen. Ein 33 Jahre alter Mann hatte sich in Bayern bei einer aus China angereisten Kollegin angesteckt. Zunächst gab es 16 Infizierte und man dachte, das ist so eine regionale Geschichte. Aber bald darauf hat dann die Corona-Pandemie die ganze Welt in einen kollektiven Ausnahmezustand versetzt. Woran sich die Mehrheit der Fachleute, aber auch der Politiker heute einig sind, dass die Schulen so lange geschlossen waren, dass alte Menschen monatelang isoliert wurden, ja, dass Kinder, Ehepartner, sogar sterbende Angehörige im Krankenhaus nicht mehr besuchen durften, das war ein schwerer Fehler. Dass echte Liebe bereit ist, aufs Ganze zu gehen, das zeigt die Geschichte von Prinzessin Alice, war eine Tochter der englischen Königin Victoria von England, und Alice hat einen deutschen Großherzog geheiratet. Das jüngste Kind bekam Malaria. Und diese Krankheit, die war im Jahr 1878 nicht heilbar. Sie war lebensgefährlich und hoch ansteckend. Und deswegen rieten die Ärzte der Prinzessin Alice dringend, keinen direkten Kontakt mit dem Kind zu haben. Und da stand Alice draußen vor dem Krankenzimmer. Sie sah das Bettchen, in dem ihr Kind sich quält in der Krankheit. Und dann hörte sie, wie einmal Marie rief: Wo ist meine Mama? Warum kommt meine Mama nicht mehr? Und da hat es die Prinzessin Alice nicht mehr ausgehalten. Sie hat die Tür aufgerissen, sie ist reingestürzt an das Bett, hat das Kind umarmt, hat es geküsst. Und dabei hat sie sich angesteckt. Und kurz darauf sind beide gestorben und wurden im selben Grab beigesetzt. So ist Mutterliebe. Die denkt nicht an sich, die will sich nicht schonen, die fragt nichts, was nützt es, wenn ich jetzt auch noch sterbe. Diese Liebe, die geht mit hinein ins tiefste Elend und wenn es sogar das eigene Leben kostet. Und seht ihr, so ist auch die Vaterliebe unseres himmlischen Vaters. Er wurde Mensch in Jesus, kam in unser Elend. Er blieb nicht auf Distanz, sondern er kam hinein in unsere Sünde. Und Sünde ist schlimmer als die schlimmste Krankheit, schlimmer als Diphtherie oder Corona oder Ebola. Und Jesus hat sich angesteckt. Angesteckt mit unserer Sünde des Hochmutes, mit unserer Sünde der Besserwisserei, der Gottlosigkeit und Vergessenheit. Mit unserer Sünde der Habsucht und der Gier. Und er ist daran gestorben, ganz bewusst. Ganz bewusst hat er die Sünde auf sich genommen, den Tod gestorben, unseren Tod. Und so zeigt sich in seiner Liebe eine noch viel größere Liebe als die größte menschliche Mutter- oder Vaterliebe. Aus Liebe ist er ans Kreuz gegangen, damit die nicht verloren gehen, die an ihn glauben. Und von dieser Liebe Gottes, die bereit ist, aufs Ganze zu gehen, handelt ja die Passionsgeschichte. Und besonders der Evangelist Lukas, der schildert, das ist ganz wichtig, 3 Sätze in ganz besonderer Weise sind nämlich Sätze der Liebe. Lukas erzählt gar nicht so viel über die ganzen Grausamkeiten, die ganzen Qualen an diesem Martyrium am Kreuz, sondern im Mittelpunkt sind 3 Sätze der Liebe. 3 Sätze der Liebe, die unser Herz erreichen wollen und die uns in uns Gegenliebe wecken möchten, dass wir den lieben, der bereit war, für uns aufs Ganze zu gehen. Und der erste Satz der göttlichen Liebe, die aufs Ganze geht, ist das Gebet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das betet Jesus für die Menschen, die ihn ans Kreuz genagelt haben, für die Mörder, für die Gaffer, für die Spötter. Aber er hat es nicht nur für die Menschen damals unter dem Kreuz gebetet, sondern er betet es letzten Endes auch für uns, dass wir nämlich nicht an unserer Schuld zugrunde gehen. Denn Jesus hat sich auch an unserer Sünde angesteckt. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Das ist eigentlich unfassbar, denn gepeinigt von körperlichen, von seelischen Schmerzen, da hätte doch jeder Verständnis gehabt, wenn Jesus jetzt an sich denkt, wenn er für sich betet. Aber er tritt für seine Mörder ein, er handelt ganz selbstlos auch noch am Kreuz. Und das ist dieses Zeichen dieser grenzenlosen Liebe, die niemand ausschließt, nicht einmal den verkommensten, den gottlosesten Menschen. Denn verdient hatten das die Menschen unter dem Kreuz nicht, dass er für sie betet. Im Gegenteil, da waren sadistische Kriegsknechte darunter, die ihn die ganze Nacht gequält haben. Da waren die intriganten Pharisäer, die voller Schadenfreude nun gesehen haben, wie dieser Jesus da sein Leben aushaucht. Und sie wünschten ja überhaupt gar nicht, dass er für sie betet, sondern sie verspotteten, sie verlachten ihn. Und keiner von denen ahnte, wie nötig sie dieses Gebet hatten. Und das haben wohl die meisten erst in ihrer Todesstunde gemerkt, als sie mit ihrer fortwährenden Jesusverachtung in die Hölle gefahren sind. Dieses Gebet von Jesus, das ist ein leidenschaftliches Plädoyer für die Menschheit. Das ist eine Verteidigungsrede des Anwalts Jesus. Und der versucht jetzt nicht fadenscheinige Argumente zu finden. Er plädiert nicht aus Mangel an Beweisen, denn Beweise sind erdrückend. Er plädiert nicht auf Freispruch wegen Unzurechnungsfähigkeit, denn das waren hochgebildete Leute, die da standen. Er verlangt auch nicht, dass mildernde Umstände berücksichtigt werden. Nein, er spricht überhaupt gar nicht von Freispruch, sondern er spricht für göttliche Amnestie, für Begnadigung, für Vergebung. Und der Grund, sagt er, ist die Unwissenheit. Sie wissen nicht, was sie tun. Wie barmherzig. Denn die hätten sehr wohl wissen können, wer er ist. Vor allem die theologisch Gebildeten. Und kein anderer Anwalt hätte irgendwo dieses Mandat übernommen. Die anderen hätten mit den Achseln gezuckt, hätten gesagt, macht keinen Sinn. Diese verkommene Menschheit, das ist ein hoffnungsloser Fall, die will ich nicht verteidigen. Aber Jesus gibt nicht auf. Sogar noch für die hoffnungslosesten Fälle setzt er sich ein. Und das macht doch auch uns Mut. Wir haben einen barmherzigen Fürsprecher im Himmel. Und deswegen, ihr Lieben, lasst uns alles, aber wirklich alles daran setzen, dass wir diesen Anwalt für uns gewinnen. Denn auch wir haben nichts nötiger als Vergebung. Und er ist es, der diese erwirken kann beim Vater. Und so dürfen wir diesen Jesus um Vergebung bitten, für alle Schuld, wie schlimm sie auch sein mag, wie sehr wir uns auch dafür schämen. Und wenn Jesus für die gebetet hat, die ihn abgelehnt haben, wie viel mehr wird er gnädig sein denen, die sich an ihn wenden, die zu ihm kommen. Und er nimmt und wird niemand hinausstoßen, der zu ihm kommt. Jesus sagt, komm zu mir, lege deine Sünden hier ab am Kreuz. Leg deine Zweifel nieder, deine Lasten, deine Sorgen, deine Ängste. Und einer, der wirklich alles daran gesetzt hat, um Jesus auf seiner Seite zu wissen, das war einer der beiden Schwerverbrecher am Kreuz, die neben Jesus am Kreuz hingen. Und der eine, der wendet sich an Jesus in der Sterbestunde. Und dieses Verhalten ist ganz anders als das des anderen Kumpanen, denn der andere, der sieht nur diese aussichtslose Lage und der spottet dann auch, Jesus, wo ist deine Macht? Wenn du der Messias sein willst, dann steig herab, dann hilf dir, dann hilf uns. Der denkt nur an eine kurzzeitige Verlängerung seines irdischen Lebens und sonst gar nichts. Aber der andere, der weiß, er wird sterben und der weiß, er muss einmal vor Gott Rechenschaft ablegen für sein Leben. Und dann wird Gott ihn fragen, was hast du gemacht mit deinem Leben? Und dann muss er antworten, ich habe Schuld auf mich geladen, große Schuld. So große Schuld, dass ich dafür zu Recht verdammt werde. Und so wendet er sich in dieser Lage an Jesus mit der Hoffnung, wenn es trotz meines verpfuschten Lebens noch eine kleine Hoffnung gibt, dann bei diesem Mann. Und dann bittet er den gekreuzigten Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und das war der wichtigste Satz in seinem Leben, die wichtigste, die entscheidende Bitte in seinem Leben. Eine Bitte, die ziemlich schüchtern klingt. Denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und dann kommt der zweite Satz der göttlichen Liebe, die aufs Ganze geht. Denn Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und so ist Jesus. Auf die Schmähreden, die Lästerreden der Feinde antwortet er nichts, nicht ein Wort. Und auch als der zweite mitgekreuzigte Verbrecher ihn anklagt, sagt er nichts, kein Wort. Aber wenn jemand um Gnade bittet, dann entzieht er sich nicht. Wenn jemand kommt mit leeren Händen, mit Schuld, mit der Bitte um Erbarmen, dann lässt er ihn Gnade erfahren. Einem Mörder am Kreuz sagt Jesus das ewige Leben zu. Das ist doch wirklich amazing grace, wunderbare, erstaunliche Gnade. Wer mit dem Bekenntnis, einem Eingeständnis seiner Schuld zu Jesus kommt, wird nicht abgewiesen, egal welche Schuld es auch ist. Und eine ähnliche Geschichte aus unseren Tagen möchte ich erzählen. Einige werden diese Geschichte kennen. Es ist die Geschichte von Paul Bessler. Mit 23 Jahren erkrankte dieser Spitzensportler an Krebs. Er hatte bisher überhaupt nichts mit Religion, mit Kirche am Hut, er glaubte nicht an Gott. Und dann lernt er bei der Chemotherapie in der Uniklinik Halle an der Saale eine junge Ärztin kennen, Yvonne Hasche. Und diese Ärztin strahlt, wie Paulus dann gesagt hat, diese Ärztin strahlt einen tiefen inneren Frieden auf. Und dann fragt er sie, warum sie angesichts so viel Leid dort in dieser Station, warum sie angesichts so viel Leid doch immer noch so gelassen und freudig sein kann. Und dann erzählt sie ihm von ihrem Glauben an Jesus. Und dann lernt er, was es heißt zu beten. Beten heißt mit Gott reden. Und eines Tages fragt diese Ärztin ihn und sagt, Paul, möchtest du dein Leben nicht Jesus Christus anvertrauen? Und dann gibt es keine ausweichende Antwort. Nicht vielleicht später, muss ich nochmal nachdenken, sondern er weiß, jetzt ist es Zeit. Jetzt, heute ist es Zeit, Jesus Ja zu sagen. Und dann sagt er, ja, ich will. Und diese Ärztin, die hatte immer so ein Gebet in ihrer Tasche, das hat sie schon manchmal mit Patienten gebetet, und dann liest sie dieses Gebet vor und der Paul spricht es nach. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich will mit dir leben. Danke, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Ich übergebe dir mein Leben. Ich nehme dich an als meinen Herrn und Erlöser. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben. Gestalte mich so, wie du mich haben willst. Amen. Und Paul ist nach diesem Gebet spürbar erleichtert. Die Ärztin sagt zu ihm, jetzt, sagt sie, ist im Himmel ein richtig großes Fest. Jetzt freuen sich alle, die tanzen da oben und feiern, denn du bist ein Kind Gottes geworden. Und da lacht der Paul und sagt, wow, die feiern da oben, da müssen wir ja eigentlich da unten auch feiern. Und wenige Tage später, Ende Juli 2013, stirbt er zu Hause. Und eine anwesende Palliativärztin sagt dann, ich habe schon viele Menschen sterben sehen. Aber einen so friedvollen Tod habe ich noch nie erlebt. Solche Geschichten wie von Paul Bessler, die zeigen, der Glaube an Jesus, der trägt sogar in der Stunde des Todes. Und deswegen trägt er auch in Lebenskrisen. Er trägt, wenn vielleicht ihre, wenn deine Lebenspläne durchkreuzt werden. Jesus kann dir Wege zeigen, die du vorher gar nicht auf dem Schirm hattest. Er trägt, wenn die Angst groß wird, die Angst vor der Zukunft. Jesus ist da, er tröstet, gibt neuen Mut. Der Glaube trägt, wenn die Schuld da ist. Jesus vergibt, wenn wir ihn bitten. Und dann hat Lukas noch einen dritten Satz der göttlichen Liebe, die aufs Ganze geht, überliefert. Und in diesem Satz geht es jetzt nicht um die Liebe zu den Mitmenschen, sondern um die Liebe zu seinem himmlischen Vater. Dann sagt Jesus am Ende, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und dieses Gebet stammt aus Psalm 31. Fromme Juden haben diesen Psalm jeden Tag gebetet, und zwar immer vor dem Schlafen gehen, vom Einschlafen. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Das heißt, wenn ich jetzt im Schlaf das Bewusstsein verliere, lege ich mein Leben in die Hand Gottes, dass es von ihm erhalten wird und dass es mir beim Erwachen wieder neu geschenkt wird. Und dieses Gebet des Juden beim Einschlafen betet Jesus in der Todesstunde. Er vertraut darauf, wenn ich jetzt in dieser Welt die Augen schließe, dann wache ich auf in Gottes neuer Welt. Und ihr Lieben, brauchen wir nicht auch diese Geborgenheit, diesen Trost, dass wir das sprechen können, Vater, in deine Hände gebe ich mein Leben, ich lasse mich fallen in deine Hände, ich lege alles hinein, das Schwere, das Ungelöste, das Unverständliche, das Traurige, alles lege ich dir hin. Mit diesem Vertrauen lässt es sich gelassener, hoffnungsvoller und mutiger leben. Und mit diesem Vertrauen kann man auch einmal getrost sterben. Denn dann darf der Tod zur Tür werden, zur Tür ins Vaterhaus Gottes, wo uns die göttliche Liebe, die aufs Ganze geht, dann voll und ganz umhüllen wird. Und alle ganzheitlich Geliebten sagen Amen.